So, guten Morgen. Ich wünsche das sehr, dass Gott etwas von dem, von dieser Herrlichkeit heute ausstrahlen lässt, von seinem Wort, und dass er das auch gebraucht heute. Ich freue mich über jeden Einzelnen, euer Gesichter zu sehen. Danke, dass ihr hergekommen seid. Hoffe, wir werden einen guten Tag gemeinsam haben. Zu Beginn beten wir. Das richtet uns aus auf Gott, macht uns, ja, wir kennen unsere Abhängigkeit, aber zugleich können wir den Segen erbitten. Da lade ich euch vielleicht ein, zwei mit mir zu beten.
Danke, Jesus Christus, wirklich für diese Gnade. Und es ist eine Gnade, dass wir in dieser Weise dein Wort lesen dürfen, dein Wort studieren dürfen, in dieser Lerngemeinschaft, hier an diesem Ort, in der Ruhe, im Frieden, in einer guten Atmosphäre, mit der guten Versorgung, mit allem, was wir nötig haben. Danke, danke vor allem aber, Herr, für deine Gegenwart, für deinen guten Geist, der in uns wohnt, der uns in alle Wahrheit leitet. Und ich möchte dich bitten, Herr, für heute, dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Deine Herrlichkeit aus dem dritten Buch Mose, Herr, dass wir hinter diese Buchstaben blicken können und da hineinschauen können, und dass dieses Buch für uns zur Herrlichkeit wird, vor allem in der Herrlichkeit in deiner Person, Jesus Christus. Vermagst du das uns zu öffnen? Und darum bitte ich dich, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen, der heute sich auf den Weg gemacht hat, herzukommen, ob kurze Wege oder lange Wege, Herr, segne ihn mit der geistlichen Speise, Herr, dass er gestärkt wird heute und aufgerichtet wird und ermutigt wird. Und vor allem, Herr, vor allem, dass das uns dazu bringt, dass wir ein Leben leben, das dich verherrlicht, Herr. In deiner Herrlichkeit, dass wir geheiligt werden durch dieses Wort und dass wir ausgerichtet werden durch dieses Wort und dass es in unserem Leben einen Unterschied macht und dass es Frucht bringt, Herr. Dass wir ein Leben leben können, das dich verkündigt, das dich verherrlicht. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Wunderbar. Also ich möchte starten und oder beziehungsweise weitergehen. Wir sind mittlerweile beim dritten Buch Mose angekommen. Und in der beim letzten Samstag, also letzten Vorlesung, habe ich versucht, euch einen Überblick über das dritte Buch Mose zu geben. Und ich bin immer so zerrissen. Eigentlich würde ich gerne euch das gerne mal auch als Datei aufschreiben und aufzeichnen. Bei mir war letzte Zeit einfach kräftemäßig, kam ich nicht dazu, und dann der Philipp hat mich mal wieder erinnert und sagte, mach das, und ich momentan fühle ich mich noch nicht so weit. Zum anderen muss ich ehrlich sagen, weil meine Schaubilder immer wachsen und sich immer ein bisschen verändern, und deswegen denke ich, wenn ich das austeile, dann ist in dem Moment, wo ich es euch gebe, schon wieder alt, schon überarbeitet. Und ich habe versucht, letztes Mal euch diesen Überblick über das dritte Buch Mose zu geben, mit dem Kreuz, mit dem aufgeschlagenen Buch sozusagen, mit diesen beiden Spannungsbögen. Und ich habe, als ich nochmal jetzt die Tage, diese Woche dran saß und habe mir diesen Überblick nochmal verschafft, habe die einzelnen Kapitel durchgearbeitet. Das werde ich heute vorstellen, dass ihr einen Überblick habt über die einzelnen Kapitel im dritten Buch Mose. Und dann beim Zeichnen von dem Herzstück habe ich gemerkt, hey, ich kann ja ein Herz machen. Weil das Herzstück von dritten Buch Mose, und dann ist das bei mir jetzt kein Viereck, sondern ein Herz geworden. Und versteht ihr, was ich meine? Ja, dann wächst das aus dem Viereck, wird ein Herz. Aus dem Stein wird ein lebendiges Herz. Und genau, ich habe die Bögen gemacht und dann dachte ich, ja, wie male ich jetzt eineckig? Das sieht ja gar nicht gut aus. Und ich kann noch ein Herz machen. Und dann, ja, und dann, allein die Erfahrung war für mich schon schön. Beim Vorbereiten ein Herz zu entdecken. Also, für diejenigen, die letztes Mal eben nicht dabei waren, wir haben uns, wie gesagt, diesen groben Überblick über das dritte Buch Mose verschafft, und in zwei großen Teilen kann man dieses Buch einteilen. Die ersten 15 Kapitel, die ersten 15 Kapitel beschreiben unsere Rechtfertigung. Das dritte Buch Mose an sich selbst ist ja ein Buch, mit dem, ich sage wirklich, die wenigsten Christen etwas anfangen können mit diesem dritten Buch Mose. Das ist so das Buch für die Leviten und das für die Priester, da ist Opfer und Gesetze, viel Blut und ganz, ganz, ganz viel komplizierte Opfer, und, die da dargebracht werden. Und dann denkt beim Lesen, ist das auf den ersten Blick echt nicht erbaulich, und dann denkst, oh, was hat das mit mir zu tun, und wenig Praktisches für mich jetzt da rausziehen können. Und
auch vom Überblick. In den anderen können wir wenigstens ein paar spannende Geschichten haben, gell? Dann begegnen wir jemandem David, nicht David, sondern Mose und dann Israel und verschiedene Ereignisse. Da können wir wenigstens an die Geschichten uns erfreuen. Aber hier ist wenig Geschichte und da merken wir eigentlich, wie wir oft die Bibel lesen. Also, dass wir so Geschichten orientiert lesen. Wenn wir die Geschichte gut finden, dann mögen wir es. Wenn wir es nicht so gut finden, dann nicht so arg. Aber die Bibel ist weit mehr als ein Geschichtsbuch. Und darum habe ich mir vorgenommen, sogar heute nicht weiter zum vierten Buch Mose zu gehen, sondern ich möchte heute im dritten Buch Mose bleiben. Warum? Wir kommen zum vierten Buch Mose. Auch das ist herrlich. Und das fünfte genauso. Aber ich sage so, das dritte Buch Mose wird sehr stiefmütterlich behandelt und man kann nicht so viel damit anfangen. Und ich möchte gerne mit euch etwas Zeit nehmen, dass dieses Buch für uns genauso herrlich wird und auf Christus ausgerichtet, uns auf Christus ausrichtet, auf das Evangelium, wie die anderen auch. Und deswegen, ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn wir ein bisschen darin bleiben. Auch da will ich sagen, wir werden nicht ins Detail gehen und nicht die Haut der Kuh und den Kopf und das Fett besprechen, alles. All das kann man tun, sondern auch da im Einzelnen einen Überblick schaffen über die Kapitel, über den Inhalt und vor allem natürlich Christus darin suchen. Aber ganz grob schon mal für diejenigen, die eben nicht dabei waren letztes Mal. Deswegen, die ersten 15 Kapitel reden über die Rechtfertigung. Es geht darum, wie kann ich in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen? Wie kann ich mit Gott Gemeinschaft haben überhaupt? Und das hat was mit Sühnung zu tun. Das hat was mit deiner Rechtfertigung zu tun, sonst kommst du in die Gemeinschaft mit Gott gar nicht hinein. Und die ersten 15 Kapitel beschreiben diese Rechtfertigung. Und die letzten Kapitel, 18 bis 27, die beschreiben, wie kann ich in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Und das hat was mit Heiligung zu tun. So, wir werden geheiligt und dann müssen wir in dieser Heiligkeit leben, in dieser Heiligkeit bleiben. Das Ziel ist, in der Gemeinschaft Gott zu bleiben oder in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das sind die letzten Kapitel in dem dritten Buch Mose. Das Thema ist Rechtfertigung und Heiligung und eigentlich umschließt das unser Glaubensleben. Das ist sehr, sehr zentral. Und in der Mitte finden sich zwei Kapitel, 16 und 17, das Herzstück des dritten Buch Mose. Und da ist das der große Versöhnungstag, Kapitel 16. Und die Notwendigkeit des Blutes auf dem Gnadenthron, auf dem Sühnendeckel. So, es braucht das Blut zur Sühnung der Menschen. Und da ist der Sühnebock ist hier in Kapitel 16. Hier ist das Sühneblut. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir gerechtfertigt und dass wir geheiligt werden. Das hat was mit diesem Sühnewerk, das Opfer an sich selbst. Und wir wissen, dass das alles sich in Christus sich erfüllt hat. Und darin, das heißt, wenn sich das in Christus erfüllt hat, müssen wir hinschauen, wie wird das Ganze eigentlich auf Christus da uns dargestellt und einiges es gibt einiges zu entdecken. Bevor wir also einen Überblick uns da verschaffen, beziehungsweise jetzt einen Einblick. Einen Überblick habe ich euch letzten Samstag, also wenn ich letzten Samstag sage, dann wisst ihr Bescheid, das letzte Mal gegeben. Jetzt möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, ja? So dass wir durchgehen können durch das dritte Buch Mose und uns etwas orientieren können, so eine Landkarte durch das dritte Buch Mose bekommen. So, jetzt so eine Vogelperspektive zuerst und dann einen kleinen Weg gehen. Bevor ich das tue, darf ich euch an drei Stellen aus dem Neuen Testament erinnern. Ich brauche das und ich habe 1000 Mal gelesen und trotzdem brauche ich es immer wieder. Dann entdecke ich Nuancen und Feinheiten, auf die ich hinweise, die uns helfen, dieser Spur zu folgen. Okay? Drei Stellen. 2. Korinther 3, schlagt mal mit mir auf. So, 2. Korinther 3. Da lohnt sich so ein Marker, sich reinzumachen. Das ist, gehört so für mich in meinem Erkenntnisprozess das Verständnis des Alten Testaments zu das ist eine Schlüsselstelle neben ein paar anderen, aber das gehört für mich sehr, sehr zentral dazu. Darf ich euch das vorlesen ab Vers 4, okay? Kapitel 3 ab Vers 4. Ich gebe euch schon mal eine Aufgabe, da wir jetzt im Seminar sind, das ist nicht nur Predigt, sondern auch Arbeit. Zählt mit mir, wie oft das Wort Herrlichkeit auftaucht jetzt, okay? Das ist wichtig für uns, um das dritte Buch Mose zu verstehen. Vierten, ab Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns tüchtig wären, etwas zu denken, als nur uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steinen eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Also merkt ihr ganz schön oft Herrlichkeit, gell? Vers 12 geht weiter. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis zum heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn er sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn im Geist geschieht. Wie oft taucht das Wort Herrlichkeit auf? Nicht schlecht. 14? Wer hat mehr? Genau, wenn wir das noch das verherrlicht und verherrlicht, gell? Aber merkt, dass der ganze Abschnitt ist das Thema des Abschnitts geht es um die Herrlichkeit. Es gibt eine Herrlichkeit, auf die Mose sein Angesicht legte. Und wir haben schon über diesen Abschnitt schon mal gesprochen. Aber was die Herrlichkeit des Buchstabens, das ist das dritte Buch Mose. Als Mose das Gesetz bekam, und das, was uns im dritten Buch Mose dargestellt wird, war das schon so herrlich, dass er die Decke darüber gehängt hat. Warum? Weil das irgendwann mal der Buchstabe ein Ende bekommt und die eigentliche Herrlichkeit zum Vorschein kommt, die das hervorbringen soll. Paulus redet davon und spricht davon, dass wenn wir hinter diesen Buchstaben, jetzt im Kontext vom dritten Buch Mose, wenn wir uns zum Herrn wenden, zu Jesus Christus, dann geht ein Vorhang hier auf. Und wenn dieser Vorhang aufgeht, dann werden wir eine Herrlichkeit sehen. Eine Herrlichkeit, die nicht vergeht. Und diese Herrlichkeit ist das Angesicht des Herrn. Wer ist der Herr? Ihr seid gut. Es ist Christus. Und wen sehen wir im Angesicht des Jesu? Den Vater, Gott, den Schöpfer. Das heißt, im Angesicht Jesu Christi die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist gewaltig. Das heißt, wenn hier der Vorhang aufgeht, dann sehen wir in Christus die Herrlichkeit Gottes. Und ich lese das bewusst einfach aus erster Ausrichtung. Das ist diese Perspektive oder diese Haltung, wenn ich dieses Buch nur lese als Gesetz Anweisung an die Priester, an die Leviten des Volkes Israel, irgendwann mal, dann hat das mit mir nichts zu tun, denn du bist kein Israelit. Richtig? Du stammst auch nicht aus dem Stamm Levi. Das heißt, auch von dir ist es nicht gefordert, diese Opfer und dieses Gesetz zu halten. Du gehörtest zu den Nationen. Dann hat es wenig Bezug zu dir und das ist auch der Grund, warum viele mit diesem Buch nichts anfangen können. Aber wenn dieser Vorhang aufgeht und wir die Herrlichkeit Jesu oder die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen, dann beginnt dieses Buch zu leuchten. Und dann passiert Folgendes, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist, wenn wir dieses Buch so lesen, wie es gelesen werden soll, dann wird es dich und mich verwandeln. Und das ist für mich ein Geheimnis. Aber das ist das Werk des Geistes. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns Christus in diesem Buch zu zeigen und dadurch dein und mein Herz, dein und mein Denken zu verändern. Ich muss ehrlich gestehen, das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Das ist nicht einmal auf einmal und dann siehst du alles, sondern da macht man sich auf den Weg. Wieder diese Woche gelesen, gestern den ganzen Tag und dann dachte ich, Mann, Willi, wieso hast du es vorher nicht gesehen? So viel Herrlichkeit in diesem Buch. Und dann auf einmal, und das möchte ich jetzt heute machen, und dann auf einmal kommen so alte, bekannte Stellen, die man im Schlaf kennt, bekommen so eine Tiefe und eine neue Dimension. Ich hoffe, dass, wie gesagt, das ist so mein Erlebnis gewesen und ich hoffe, dass es für euch ebenfalls zum Gewinn sein wird und ihr Gott Gnade schenkt, dass wir diese Dinge gemeinsam entdecken können. Also, das Werk des Geistes ist, uns in diesem Buch Jesus zu zeigen. Und ich glaub mir, je mehr wir das erkennen, würde dieses Buch mögen. Ich würde dieses Buch lieben und dann wird es nicht ein fremdes Buch irgendeines fremdes Volkes, irgendeiner anderen Religion, sondern das wird für euch Christus sein. Und dann ist das dritte Buch Mose nicht mehr so weit weg. So, ich behaupte, kein Buch allen fünf Büchern Mose macht das Erlösungswerk Jesu Christus so klar und so deutlich wie das dritte. Kein anderes Buch gibt dir so viele Details darüber, was deine Rechtfertigung und deine Heiligung betrifft. Und allein diese Tatsache, und gibt kaum ein Buch, das wir weniger mögen. Das ist schon interessant, gell? Aber da ist so viel und es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Nein, Willi, nicht so schnell wieder zu vierte Buch Mose. Allein für mich, das war ganz so egoistisch. Dachte ich, nein, ich will über das, was ich schon gesagt habe und auch selbst gelernt habe und nicht nur weitergeben, ich will weiter auch in diesem Buch bleiben etwas und Christus entdecken. Das ist die erste Stelle. Das zweite ist Römer 7, Vers 14, ganz kurz. Römer 7, Vers 14. Paulus spricht über das Gesetz. Und wir sind hier im Gesetz. Ich hoffe, dass ihr mir da folgen könnt, dass wir das dritte Buch Mose behandeln. Wir sind mittendrin im Gesetz, also gesetzlicher geht es gar nicht. gesetzlicher geht es gar nicht. Schaut mal Vers 4. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Römer 7, 14. Römer 7, Vers 14. Ja? Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Wenn das Gesetz geistlich ist, wie müssen wir das Gesetz verstehen? Geistlich. Und das ist die letzte Stelle, die uns ausrichtet, 1. Korinther 2, ab Vers 12. 1. Korinther 2, ab Vers 12. Und dann ist es die grundlegende Ausrichtung für heute gelegt. Okay, habt ihr es? 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber, also wir wissen, wir müssen die Herrlichkeit im Gesetz, Jesus Christus im Gesetz suchen. Das ist die Herrlichkeit, die gilt zu erkennen. Dann werden wir ebenfalls in diese Herrlichkeit verwandelt. Dann wissen wir, dass es geistlich ist, das Gesetz. Und denn jetzt heißt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das heißt, der Geist ist uns gegeben, damit wir das genau erkennen. Und dann heißt es, davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. So wichtig. Ich will nur das betonen. Nicht in erster Linie die Unfähigkeit unserer natürlichen Beschaffenheit, diese Dinge zu erkennen, sondern wir deuten geistliche Dinge geistlich. Wenn das Gesetz geistlich ist, dann müssen wir es auch geistlich deuten. Versteht ihr das? Das heißt, lieber Freund, wenn du das Gesetz liest, das dritte Buch Mose, und einfach nur ein Schaf da siehst und sagst, ja, jetzt muss man buchstäblich verstehen, ein Schaf ist ein Schaf und Blut ist Blut und dann alles durchgehst, dann bleibst du bei den Buchstaben. Und abgesehen davon, dass es dich töten wird, weil es dich einfach verurteilen wird, wenn wir das alles gelesen haben, von vorne nach hinten, und bei den Buchstaben bleiben, ich habe das schon letztes Mal gesagt, wer von uns vermag, das alles zu tun, allein nur wissensmäßig das zu behalten? Unmöglich, das wird dich gnadenlos verurteilen. Aber es wird dann zur Herrlichkeit, wenn wir das geistlich deuten. Und das ist die Herausforderung, aber zugleich auch der große Lohn und der Gewinn, wenn wir das Gesetz als geistlich verstehen und dementsprechend auch geistlich deuten, worauf es nämlich hinweist. Ich freue mich darauf, die ganzen Opfer geistlich mal anzuschauen. Ja? So, das ist eine, für mich war das ein persönlicher Gewinn, muss ich ehrlich sagen. Sonst ist es sehr mystisch, nicht mystisch, das ist einfach nicht, man hat sonst keinen Zugang. Aber dann bekommt das, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Hunger gemacht, das mit mir zu entdecken. Okay, also genug zur Einleitung. Ja, kann ich meine ganzen Lesezeichen raus. Übrigens, ich habe was Cooles entdeckt. Schaut mal, ich habe von der letzten Freizeit so ein cooles Lesezeichen geschenkt gekriegt. Weil ich permanent gesagt habe, leiht die Hand von dem Nachbarn für Bibel ausschlagen, haben die Teilnehmer bei einer Freizeit sich hingesetzt und haben sich so Lesezeichen gemacht. Da gab es Eis über die ganze Zeit und dann haben sie geklebt, haben sie Streifen und dann kannst du es so reinschieben und dann hast du es Lesezeichen. Voll coole Sache, gell? Also, ja, und einen roten Faden, also die haben alles aufgegriffen. haben alles aufgegriffen. Genau, jetzt habe ich beim Einräumen das als Geschenk wieder entdeckt. Okay, wunderbar. Also, das war jetzt einfach nur zur Ausrichtung. Hat uns eine halbe Stunde knapp gekostet. Weiter geht's. Ich hoffe, ich ermüde euch nicht, aber es ist immer wieder den roten Faden so aufzunehmen, mache ich immer innerlich und durchzugehen, damit man die Zusammenhänge einfach aufgreift. Ich erinnere euch deswegen nur an diesen roten Faden. Ich nehme euch kurz hinein. Was ist die Botschaft des ersten Buch Mose? Es geht hier darum, um die Verlorenheit der Menschheit. Es geht darum, um die Notwendigkeit einer Erlösung. Um die Notwendigkeit eines Erlösers. So, die ganze Thematik vom da wird der Schlange den Kopf zermalmen, all das kommt hinein. Der Fall der Menschheit, die verkauft unter die Sünde und dann die Notwendigkeit, dass die Sünde bedeckt wird. Dieses ganze Bild mit dem eigenen Versuch, sich selbst zu bedecken durch die Blätter und dann Gott bedeckt die Schuld des Menschen. All das ist uns bekannt. Aber das nehmen wir mit, das ist unser Hintergrund. Die Notwendigkeit, die Bedeckung der Schuld. Die Notwendigkeit eines Erlösers, das ist ganz stark. Und dann in dieser ganzen Thematik die Erwählung und die Berufung zu der Gemeinschaft mit Gott. Dann haben wir das in Abraham, dieser Gedanke. Da starten wir, okay? In 1. Mose 6, Vers 5, diese Aussage, das Trachten des Menschen ist verdorben von Jugend auf, da ist nichts Gutes drin, das ist der Zustand, das ist die Beschreibung des Menschen. Da ist nichts Gutes, der Mensch ist durch und durch ein Sünder. Das wird ja dann später aufgegriffen, in Psalm 51, wo David dieses Gebet spricht, oder? Was ist sein Bekenntnis? Gegen dich allein habe ich gesündigt? Und dann sagt er, warum? Ja, in Schuld bin ich geboren. Das ist die ganze Thematik der eigentlichen Erbsünde. Der Grundverdorbenheit des Menschen. Und das ist das erste Buch Mose. Der Mensch ist durch und durch verdorben. In Römer 5 sagt Paulus, so kam die Sünde durch einen Menschen in die Welt und so ist sie durchgedrungen zu allen Menschen. Und das ist einfach dieser Zustand. Die ganze Menschheit unter der Sünde, die ganze Menschheit verloren und es braucht eines Erlösers, es braucht eines, der die Schuld zudeckt. Das ist die Notwendigkeit. Das ist das erste Buch Mose, okay? Nichts Neues, aber nur, dass wir gedanklich diesen Faden aufgreifen, weil der führt uns da zum dritten Buch Mose hin. Dann kommen wir zum zweiten Buch Mose. Was ist die Botschaft vom zweiten Buch Mose? So, wenn das erste Buch Mose die Notwendigkeit der Rettung, der Erlösung ist, dann beschreibt uns das zweite Buch Mose die Rettung selbst. Ja, das Volk wird aus Ägypten gerettet. Was ist notwendig dazu, dass das Volk aus Ägypten hinauszieht? Was geschieht? Ein zentrales, es sind ja einige Ereignisse, aber was ist das zentrale Ereignis, das überhaupt es möglich macht, dass sie ausziehen? Dass sie übrigens nicht mit Ägypten sterben? Das Passa. Das Opfer, ein Opfer muss dargebracht werden. Schaut mal, das ist die Sündhaftigkeit der Menschen. Dann im ersten Buch Mose die Notwendigkeit der Bedeckung der Schuld. Ein Opfer wird dargebracht. Dieses Opfer wird präzisiert im zweiten Buch Mose. Der Mensch muss gerettet werden aus der Sünde, aus der Herrschaft der Sünde. Und das geschieht durch ein Opfer. Und dieses Opfer wird schon präzisiert. Ein Lamm. Ja? Dazwischen haben wir schon einige Hinweise, Opferung Abrahams von seinem Sohn Isaak und dass das eigentlich ein menschliches Opfer sein muss und so weiter. Aber da ist einiges an Vorbereitung. Aber im zweiten Buch Mose bekommen wir eben schon eine nähere Präzisierung darauf, die Notwendigkeit eines Opferlamms. Und dann, schlag mir mit 2. Mose 1 auf. 2. Mose 1. Schaut mal, wie 2. Mose beginnt. Vers 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die aus Ägypten kamen. Auf den ersten Blick unspektakulär, sind einfache Namen und dann kommt eine Namenszählung. Aber das Ziel ist, Gott rettet sein Volk aus Ägypten. Und wie beginnt es? Es nennt sein Volk erstmal bei seinem Namen. Jeden mit seinem Namen. All die Stämme, die er rettet. 2. Mose 1 heißt es, und dies sind die Namen. Und jetzt geht mal 2. Mose 3, Vers 8. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypten zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen. Und dann später, dass sie mir dienen. Diese ganze Thematik gerettet zum Dienst haben wir besprochen. Aber jetzt merkt ihr diese zwei Aspekte. Es beginnt mit Namen und das Ziel ist, zu retten. Fällt euch eine Prophetie, bestimmt, wenn ich das jetzt vorlese, dann klingelt es euch das bei euch in den Ohren oder ihr kennt das bestimmt. Jesaja 43, Vers 1. Wer weiß ungefähr, was könnte darin stehen? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Schlag mal auf, Jesaja 43, Vers 1. Jesaja 43, Vers 1. Ich will weiterhin einfach diese Verlinkungen immer wieder machen, dass wir diese Stellen oder diese Hinweise, dass wir in den anderen biblischen Büchern sie auch wiederfinden, obwohl wir zu diesen Büchern noch kommen werden. Aber jetzt, hier heißt es, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In gewisser Weise ist das die Überschrift für das zweite Buch Mose. Er ruft sein Volk bei Namen, um was zu tun, um dieses Volk zu erlösen. Warum? Du bist meins. Du gehörst mir. Und weil du mir gehörst, was soll das Volk denn tun? Mir dienen. Nicht Ägypten, mir. Du gehörst mir. Darum sondere dich ab. Darum erlöse ich dich. Darum hole ich dich. Darum rufe ich dich bei deinem Namen. Und hier kommen wir zu dem göttlichen Ruf. Rettung geschieht wie? Indem Gott ruft. Gott ruft uns heraus. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Rettung. Es ist der Ruf Gottes, der an seine Kinder ergeht. Und er sagt sogar per Namen, gell? Ich habe dich per Namen gerufen. Was bedeutet per Namen rufen? Ich kenne dich. Du bist mein nämlich. Vater, dein sind sie gewesen. Mir hast du sie gegeben. Die waren schon immer deine. Du bist mein. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gebildet. Jakob. Das ist Volk Gottes. Macht mit mir einen Sprung kurz ins Johannesevangelium. Johannes Kapitel 10. Wenn wir im Johannesevangelium Kapitel 10 sind, was ist das Oberthema? Der gute Hirte, wunderbar. Das sind diese Dinge, die lernen wir und die müssen sitzen, dass man sofort weiß, Johannes 10, der gute Hirte. Wiederum, ich bin, das ist der Ausdruck der Jahwe. Ich bin der Ich Bin und dann heißt ich bin der gute Hirte. Und jetzt schaut mal, Johannes Kapitel 10, Vers 3. Diesem öffnet, ich lese ab Vers 1, dass der Satz komplett ist, oder Vers 2. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Das ist, ich sage so, das ist zweiter Buch Mose. Das ist nicht nur zweiter Buch Mose, das, was in zweiter Buch Mose beschrieben wird. Er ruft seine Schafe, sein Volk, bei dem Namen und führt sie heraus. Das ist das, was eigentlich das zweite Buch Mose uns zu sagen hat. Gott ruft sein Volk, er kennt sein Volk, jeden Einzelnen mit Namen. Und er ruft sie aus der Sklaverei, aus der Herrschaft der Sünde, er ruft sie heraus und bringt sie heraus. Durch Gerichte an der Welt, an den Göttern, an den Feinden und durch ein Passalamm. Durch das Lamm. Und das ganze Bild ist, ich bin der gute Hirte, ihr seid Schafe, da kommt dieses Bild von Lamm und Schaf und all das, das sind Aspekte dieser Rettung. Aber das ist dieses, Jesaja 43, Vers 1, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst, du bist mein, du gehörst mir. Und darum kommt zu mir. Was sagt Jesus? Kommt her zu mir, ihr alle mühseligen und beladen seid. So. Kommt zu mir. Ihr gehört mir. Warum seid ihr da? Ihr müsst hier sein. Bei mir müsst ihr sein. Ihr seid mein Volk. Ein Vers noch, Apostelgeschichte 2,39. Apostelgeschichte 2,39. Wir sind mitten im Pfingstgeschehen. Der wahre Tempel wird eingeweiht, der Geist Gottes kommt, die Menschen sind verwundert. Petrus erklärt unter anderem, hält die erste Predigt und da geschieht etwas in den Herzen. Es geht Buße, es gibt Glauben, Umkehr und darauf spricht Petrus und sagt Folgendes. Ich lese ab Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das Thema ist Vergebung der Sünden. Und dann, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Das ist genau die gleiche Thematik. So, die tun Buße und es drang ihnen durchs Herz. Warum? Ja, Gott hat sie gerufen. Und er sagt, genau, tut Buße, glaubt an Jesus Christus, lasst euch taufen. Und dann heißt es, und das wird passieren. Gott wird jedem, der sich auf seinen Ruf hören wird, wird Vergebung der Sünden geschehen. Und wem wird das sein? Das gilt nicht nur euch, sondern auch allen, die ferne sind, welche so viele der Herr, euer Gott, rufen wird. Das ist der Ruf zur Rettung. Das ist dieser Ruf zur Rettung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist im Wesentlichen ist das zweite Buch Mose. Ja? Gott ruft sein Volk, um es zu retten. Okay? Es bedarf ganz zentral eines Opfers, damit diese Rettung geschieht. Es bedarf dann einer Taufe. All diese Themen finden wir wieder. Und das ist auch, wie die Aposteln das verstehen und wie sie es verarbeiten, wieder aufgreifen. Im Laufe des Studiums des dritten Buch Mose hoffe ich, dass da noch weitere Aspekte dazu kommen. Aber genug davon. Jetzt kommen wir zum dritten Buch Mose. Und was ist, oder schlagt man mit mir jetzt auf das dritte Buch Mose? Und jetzt schaut mal, wie das dritte Buch Mose beginnt. Was ist Vers 1? Und der Herr rief. Was ist die, bei uns, dritte Buch Mose, in der griechischen Übersetzung heißt es Levitikus, die hebräische Bibel, wisst ihr den Namen? Ich habe es, glaube ich, letztes Mal gesagt. Der Herr rief. So bezeichnet der Hebräer. Warum? Das ist das Thema. Der Herr rief. Um welchen Ruf geht es hier? Wir haben jetzt von dem Hintergrund, was ich gesagt habe, es geht um den Ruf der Erlösung. Das, was jetzt Gott zu Mose sagt, er beschreibt den Ruf Gottes, was es braucht und auf welchem Weg Gott sein Volk erlösen wird. Was bedeutet, ich habe dich bei deinem Namen gerufen? Nur ganz kurz, schaut mal, als die Menschheit fiel und die ganze Menschheit verdorben ist, der Höhepunkt der Verdorbenheit der Menschen wird uns im Turmbau zu Babel gezeigt, die Sprachverwirrung. Dann heißt es, und wir wollen uns einen Namen machen. Und dann ruft Gott Abraham und sagt, ich will dir einen Namen machen. Das heißt, diese ganze Thematik mit Namen, Abraham, ich gebe dir einen Namen, da gibt Gott sogar Abraham Namen. Und dann und er ruft sein Volk bei seinem Namen. Und hier, und Gott rief Mose und beschreibt, auf welchem Weg jetzt, auf welchem Weg Erlösung stattfinden wird. Schuldbedeckung, Sühne, 1. Mose. Zweite Mose, ein Passahlamm. Jetzt ist es interessant, das dritte Buch Mose findet, alles das im dritten Buch Mose stattfindet. Wer weiß noch, wo findet das statt? Am Berg Sinai. Das ist der gleiche, das geschieht da bei der Gesetzgebung. Das ist am Berg Sinai, als sie zu Gott kommen. Er ruft sie bei Namen, führt sie heraus und jetzt gibt er ihnen die darf ich vielleicht so ausdrücken, die Präzisierung, kann man das so sagen? Jetzt wird es konkret, was ist das Passahlamm? Das, was hier passiert, ist ungefähr ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Wenn ich mich nicht täusche und die Autoren, von denen ich gelesen habe, das ist, wenn man nach dem Nissan und nach den Monaten rechnet, das, was dann in die Einweihung der Stiftshütte und die Einsetzung des priesterlichen Dienstes ist ungefähr ein Jahr nach dem Passa, was das stattgefunden hat. Im Prinzip erfahren sie die Notwendigkeit der Erlösung durch das Passahlamm. Und hier im dritten Buch Mose bekommt man eine Umschreibung, eine detaillierte Beschreibung, was das Passahlamm eigentlich ist. Beschaffenheit, Notwendigkeit, Umfang, viele Details. Genauso wie die vier Evangelien uns in vielen Details und die Herrlichkeit Jesu vor Augen malen, so beschreibt das dritte Buch Mose in vielen Details die Herrlichkeit der Erlösung in dem Opfer, in dem Passahlamm und somit in Christus. So, es lohnt sich, da ein bisschen genau hineinzuschauen. Aber nur, dass ihr von diesem Gedankengang, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, da geht es um diesen Ruf, ja, die Erlösung, rufen und dann kommt im dritten Buch Mose und Gott rief. Aber jetzt ruft er wo? Aus dem Zelt der Begegnung. Warum? All das haben wir uns angeschaut, nicht mehr vom verzehrenden Feuer des Berges, sondern vom Zelt der Begegnung, der Ort der Begegnung. Es ist, mit welchem Ziel ruft Gott? Was ist das Ziel? Ich frage euch erstmal und dann möchte ich euch an die Stelle vorlesen. Was glaubt ihr, oder was denkt ihr, oder was habt ihr gelernt, oder was wisst ihr? Zu was ruft Gott sein Volk? Welches Ziel? Zum Dienst. Genau, die sollen mir dienen. Wo geschieht dieser Dienst? Oder ich möchte euch einen positiven Aspekt davon geben, weil meinst du, zum Dienen, ja, okay. Und dann Katalog und dann alles, was man tun muss und dann, okay, das ist, dann machen wir halt so einen Dienst für Gott, gell? Das ist es nicht. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Und damit verknüpfen wir auch den Dienst des Hohepriesters aus dem dritten Buch Mose. Und dann der wahre Hohepriester spricht ein Gebet. Und dieses Gebet und in diesem Gebet wird deutlich eigentlich, was das Ziel und was dieser Dienst eigentlich bedeuten soll. Oder was für ein Vorrecht eigentlich hinter diesem Rufen Gottes ist. Schlag mit mir Johannes 17 auf. Ich Vielleicht liest du erst 24 und dann ganz kurz ein paar Gedanken in diesem Zusammenhang. Johannes 17. Jesus sagt, schaut mal, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Freunde, das ist das Ziel. Das ist der Grund, warum Gott sein Volk herausführt. Das ist der Grund, warum er sein Volk erlöst. Was ist das Ziel? Damit sie bei mir sein. Da, wo ich bin, sollen sie auch sie sein. Warum? Denn sie sind mein. Die sind dein. Mir hast du sie gegeben. Ich habe dich gebildet. Du bist mein. Darum habe ich dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jesus bittet und sagt, Vater, sie sollen da sein, wo ich bin. Und jetzt, warum? Damit sie meine Herrlichkeit schauen. Das ist das gewaltige Ziel. Mir dienen, das heißt, bei mir sind, mit dem Ziel, meine Herrlichkeit schauen. Ist das gewaltig? Freunde, das dritte Buch Mose bedeutet Folgendes. Gott bringt sein Volk zu sich und will, dass sie Gottes Herrlichkeit schauen. Wie? Durch das hier. Durch das dritte Buch Mose. Das, was da geboten wird, dargestellt wird, soll die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das heißt, sie sollen in diesem Dienst und im Erkennen, was da geschieht, die Herrlichkeit Gottes sehen. Freunde, das ist für mich, ich weiß nicht, wie es für euch, für mich ist das ein anderer Zugang. Weil das ist jetzt nicht, okay, Gott legt mir Pflichten und Gebote auf, die ich zu tun habe, sondern Gott will, dass wir ihn erkennen, wie er ist. Das ist ein Bild, das ist ein Schatten der Herrlichkeit Gottes. Wie viel mehr, wenn der Vorhang weggeht, wenn der Schatten nicht mehr, wenn der Schattenwerfer da ist. Aber das ist, was Jesus sagt. Das ist der erste Schritt gewesen. Das ist der erste Schritt gewesen, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, im Angesicht Jesu Christi. Das ist der erste Schritt. Das bringt mich zu Jesus. Und Jesus bringt mich zu Gott. Ist das? Und das, so verstehe ich, so müssen wir es lesen. Das bringt mich zu Jesus. Und er sagt, Vater, das ist noch nicht genug. Er bringt uns zum Vater. Oder er bringt uns an den Ort, wo wir vom Angesicht zu Angesicht die Herrlichkeit Gottes schauen können. Nicht durch einen Vorhang, nicht durch einen Buchstabe. Freunde, von Angesicht zu Angesicht die Herrlichkeit Gottes schauen. Das heißt, bei Gott sein. Das ist das Ziel. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich will unter ihnen wohnen und sie sollen bei mir wohnen. Das ist das großartige und das herrliche Ziel, bei ihm sein. Als Gott rettet und das Volk herausführt, dann heißt, er bringt sie zu sich selbst. Jetzt ist die Stiftshütte, der Tempel und eben das dritte Buch Mose, die Umschreibung, und ich sage bewusst, ein Schatten und ein Bild auf die Gegenwart Gottes, dass Gott bei dem Volk wohnt und das Volk bei Gott wohnt. Im vierten Buch Mose wird das noch deutlicher. Das Zelt der Begegnung und dann die Stämme in der Lagerung um das Zelt der Begegnung. Das heißt, Gott wohnt in der Mitte des Volkes. Das ist das herrlich, oder? Das ist herrlich. Jetzt, auf welchem Weg? Schaut mal, wir sind noch ganz kurz in Johannes 17. Schaut mal Vers 14. Auch da übrigens wäre es spannend durchzulesen und diesen Begriff Herrlichkeit verherrlicht all das mal. Wenn wir diese Dinge entdecken, das ist übrigens so synthetisches jüdisches Denken, anhand der Begriffe Dinge in Zusammenhang bringen. Wenn wir da geübte Sinne bekommen, dann schließen sich uns einige Türen auf. Und wir bringen Inhalte der Bibel zusammen, wo auf den ersten Blick man so nicht zusammenbringen würde. Aber wenn man so merkt, hey, das macht Sinn. Ich merke gerade, ich verschlücke Worte, gell? Okay, also Kapitel 17, Vers 14. Schaut mal, was Jesus sagt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat es gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Was macht die Nachfolger Jesu aus? Was macht die Jünger aus? Was unterscheidet sie von anderen? Sie sind nicht mehr von der Welt. Sie waren, aber sind es nicht mehr. Das heißt, sie sind, wenn sie nicht mehr von der Welt sind, die sind abgesondert. Was hat Gott getan? Was musste Gott tun? Er rettet sein Volk, führt es aus Ägypten heraus und dann er sondert sie ab. Wie können wir diesen Begriff anders umschreiben? Das ist Heiligung. Um bei Gott zu sein, muss eine Absonderung stattfinden. Warum? Weil Gott heilig ist. Was ist der Schlüsselvers für das dritte Buch Mose? Oder einige habe ich euch gegeben. Weil ich heilig bin. Weil Gott heilig ist, sollt ihr auch heilig sein. Das ist das Ziel. Damit ihr bei mir seid. Ich bin heilig. Damit ihr bei mir seid und meine Herrlichkeit schauen könnt. Wie könnt ihr mich schauen und am Leben bleiben? Wie geht das? Voller Sünde? Unmöglich. Ihr müsst geheiligt werden, damit ihr in meine Gegenwart kommt, damit ihr an meine Herrlichkeit schauen könnt. Das ist, ihr müsst gerechtfertigt werden und ihr müsst geheiligt werden. Das ist die Notwendigkeit, damit ihr bei mir sein könnt. Jesus sagt, also sie sind nicht mehr von der Welt. Jetzt Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und jetzt ein zentraler Vers, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Und jetzt, dein Wort ist die Wahrheit. So, was ist die Bitte Jesu? Heilige sie. Das ist das Ziel. Heiligung. Heilige sie. Oder das Ziel, das ist das Mittel. Was ist das Ziel? Damit sie sind, wo ich bin. Damit sie meine Herrlichkeit schauen können. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast vor Grundlegung der Welt, nämlich als ich noch bei dir war. Ja. So, das Ziel ist, von all dem, Gott ruft seine Schafe, Jesus ruft seine Schafe bei Namen. Er stirbt für seine Schafe, er rechtfertigt sie, er heiligt sie, seine Schafe, mit dem Ziel, dass sie bei ihm sein, dass sie bei ihm sein. Zwei, drei Stellen noch in diesem Zusammenhang. Ich möchte ganz bewusst, dass wir eine Grundausrichtung haben, eine Grundbrille sozusagen, sie schärfen, damit wir dann in diese Dinge im dritten Buch Mose entdecken. Geht mit mir in 2. Korinther 6. Ich habe das auch schon mal vor kurzem in einem anderen Zusammenhang zitiert, in der Bibelstunde, im Petrusbrief. 2. Korinther, Kapitel 6. Ich lese ab Vers 16. Oder eigentlich nehmen wir es mit. Vers 14, okay? Geht nicht unter fremden Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Oder welche Übereinstimmung Christus und Belial, das ist der Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Heiligt euch, anders übersetzt, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich werde euch annehmen, und ich werde euer Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. So, schaut mal, das ganze Bild. Wenn ihr Gott gehört, wenn ihr Gottes Tempel seid, welchen Zusammenhang hat Gläubiger, Ungläubiger oder andersrum, welchen Zusammenhang hat Licht und Finsternis, Reinheit und Unreinheit, Heiligkeit und Unheiligkeit? Ja, Gott hat euch doch dazu bestimmt, dass er bei euch ist und ihr bei ihm seid. Darum geht hinaus, wenn ihr Gott gehört, sagt er, wenn ihr sein Tempel seid, wenn ihr gerechtfertigt worden seid. wenn Gott bei euch wohnt, dann geht hinaus und rührt nichts Unreines an. Die ganze Thematik von rein und unrein, das ist das dritte Buch Mose. Was ist rein? Was ist unrein? Wir werden uns das anschauen. Die ganzen Tiere, unreine Tiere, reine Tiere. Warum? Warum gehört der Storch zu unreinen Tieren? Warum? Gell? Also das ist nämlich ganz schön interessant, warum der Storch als unreines Tier gilt. Ja? Der bringt doch die Kinder. aber aus der Perspektive, das jetzt schaut mal, Gott ist heilig, ich bin heilig, darum sollt ihr auch heilig sein. Was bedeutet Heiligkeit, was bedeutet Reinheit, was bedeutet, das sind die Dinge, die dann uns dargestellt werden, übrigens in diesem Abschnitt hier. Da kommen wir dahin. Da, die ganze Thematik von rein und unrein. Und da gibt es einiges zu entdecken, wie Gott uns diese Reinheit und Unreinheit darstellt. Okay? Ein wichtiger Aspekt ist Absonderung beziehungsweise oder Vermischung. Das hat was mit rein und unrein zu tun. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das vom dritten Buch Mose erfassen, oh Freunde, dann wird einiges, was Petrus oder Paulus im Neuen Testament zu uns sagt, Sinn bekommen. Wo es heißt, lebt nicht nach den Begierden der Nationen. Wenn das heißt, heiligt euch und reinigt euch, was das bedeutet. Also für mich hat einiges angefangen, mehr Sinn zu machen. Und auch in mir ein Wunsch geweckt. Nicht ich soll, sondern ein Wunsch, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, dann kann ich nicht einfach mich mit unreinen Dingen beschäftigen, wenn er rein ist. Und das, ich hoffe, dass das in euch dann auch ebenfalls beim Lesen des dritten Buch Mose und dann eben zusammen im Neuen Testament einfach in euch weckt. Also, der Gedanke ist, wenn Gott heilig ist und rein ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, seine Herrlichkeit zu sehen. Wir müssen auch rein und heilig sein. Wer kann das? So. Und dann kommt das Herzstück, das hat was mit Christus zu tun und mit seinem Erlösungswerk. Allein diese Tatsache, dass er für uns alles vollbracht hat, dass wir heilig und rein sind vor ihm. Denn das ist sein Beschluss vor Gründung der Welt. Schlag mir kurz, das ist jetzt spontan, aber Epheser Kapitel 1 auf. Ein bisschen weiter blättern. Epheser 1, Vers 3 und 4. Ich mache noch das und dann noch einen kurzen Ausflug in die Offenbarung, um diesen abzubinden. Und dann machen wir Pause und dann geht's in die Reise hinein. Okay? Ich glaube, dann bin ich gut in der Spur. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. In Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt schaut mal. Dass wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Gottes Ratschluss vor Grundlegung der Welt, für dich und für mich, war welcher? Dass du heilig bist. Das ist gigantisch. Und zwar wie? In Christus Jesus. Dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können, dass wir seine Herrlichkeit sehen können. Dazu musst du heilig und tadellos sein. Niemand kann sonst vor Gott stehen, seine Herrlichkeit sehen. Und Gott macht es möglich in Christus Jesus. Das ist gigantisch, oder? Gottes Plan war, dich und mich vor seine Herrlichkeit zu stellen. Damit das möglich ist, braucht es das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist das dritte Buch Moses. Es braucht eines Opfers, das dich heiligt und reinigt. Und jetzt Offenbarung. Ich hoffe nicht, dass ihr so einen negativen Eindruck bekommt, als ob das so mein Lieblingsbuch ist. Ist auch. Aber neben allen anderen auch. Aber für mich ist es so, in der Offenbarung, je mehr ich das Alte Testament verstehe, es ist wirklich so, je mehr ich das Alte und natürlich Teile des Neuen Testaments verstehe, umso deutlicher und klarer wird mir die Offenbarung, das auf den ersten Blick so mystisch und so unzugänglich ist. Und ich merke, hier braucht das Verständnis von dem, um dieses doch eigentlich so schwieriges Buch zu lesen. Und dann ist es nicht mehr so arg schwierig. Und ich habe gestaunt, wie viel die Offenbarung mit dem dritten Buch Mose zu tun hat. wie viel da Verbindungen da sind und wie viele Erklärungen sich von da ergeben. Ein Beispiel ist, geht man in Kapitel 21 zuerst. Die übrigens sind für mich die Lieblingskapitel in meinem Lieblingsbuch. Ja? Weil das ist das Ziel. Das ist, was die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist, was dich und mich erwartet. Und das ist gigantisch. Jetzt schaut man mal die Begrifflichkeiten, die da auftauchen, die einfach mit dem dritten Buch Mose in Verbindung gebracht werden. Ab Vers 21, und ich sah einen neuen Himmel, neue Erde. Ab Vers 1, Kapitel 21, ab Vers 1, Entschuldigung. Ich sah einen neuen Himmel, neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen. Was ist das Zelt Gottes? Das Zelt der Begegnung. Und jetzt schaut mal, das Zelt Gottes bei den Menschen. Warum? Damit Gott bei ihnen ist und sie bei Gott sind und damit sie Gemeinschaft haben können. Und es braucht deswegen ein Zelt der Begegnung. Das ist das dritte Buch Mose, was zumindest uns da vorgeschattet wird und uns entfaltet wird. Was ist dieses Zelt eigentlich Gottes bei den Menschen? Denn von da ruft Gott. Von da spricht, da schafft er Rechtfertigung und Heiligung. Das ist der Ort, wo man Gott begegnen kann. Und deswegen heißt es, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. An diesem Ort, an diesem Zelt der Begegnung, da ist die Gottesbegegnung möglich. Gewaltig, gell? Und übrigens, das ist die Braut. Und die Braut ist die Gemeinde. Das ist das Zelt. Und jetzt geht man mit mir, dann wird es alles entfaltet und Wer hat Anteil an diesem Zelt, an dieser Gemeinschaft? Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen, Zauberern und Götzendienern, allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, dem Feuer, das Schwefel brennt ist. Das ist der zweite Tod. So, die glauben. Im Glauben überwinden. Glauben an was? An das Opferlamm. Die haben Anteil. Diejenigen, die daran nicht glauben, werden bezeichnet wie Ungläubige, Gräuelbefleckte, Mörder, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener, Lügner und so weiter. Wisst ihr, wo sie überall auftauchen? Hier. Hier werden sie beschrieben. Wer heilig ist und wer nicht heilig ist. Was Heiligkeit bedeutet und nicht bedeutet. Da auch die ganze Thematik vom Götzendienst, von Unzucht, von Befleckung, das heißt unrein. Das Unreine und Nicht-Heilige kann nicht bei Gott sein, sie können nicht da sein. Nur das Heilige kann bei Gott sein. Das ist eine Umschreibung. All die, die nicht heilig sind, andersrum, die nicht geheiligt wurden, die nicht rechtfertigt und nicht geheiligt wurden, die haben keinen Anteil an diesem Zelt, die haben keinen Anteil an der Gemeinschaft. Diejenigen, die die Heiligung und die Rechtfertigung der Heiligung nicht empfangen haben, haben keinen Anteil daran, können nicht bei Gott sein und können nicht seine Herrlichkeit sehen. Kapitel 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, in dieser Stadt. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Ah, in dieser Stadt, die ein Zelt ist, die eine neue Schöpfung ist, sah er keinen Tempel mehr. Ja, ist das auf der anderen Seite, ist sie der Tempel und dann sieht er darin keinen Tempel mehr. Warum? Weil in dieser Stadt es keinen buchstäblichen Tempel mehr braucht. Ja, und jetzt, warum das denn? Ja, weil diese Stadt ein der Tempel ist, ein lebendiger Tempel. Und Gott selbst in ihr wohnt. Versteht ihr? Das, was dann das Zelt der Begegnung war und so die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, glaube ich, gell, heißt es. Die Herrlichkeit Gottes, da wohnte. Das ist die Vorausschattung auf das Eigentliche, was passiert. Auf den eigentlichen Tempel, auf das eigentliche Zelt, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt und das Volk da ist und diese Herrlichkeit sehen kann, an der Anteil haben kann. Und was ist diese Gemeinschaft? Schaut mal. Und ich sah in ihr keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Hier haben wir das Opferlamm. Diese ganze Thematik taucht hier auf. Ich will nur ein paar Spuren legen. Und jetzt schaut mal. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen. Und jetzt, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Merkt ihr, da ist die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Das Lamm. Das Lamm. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Das heißt, durch das Lamm und in dem Lamm, in Christus, wird die Herrlichkeit Gottes und sie erleuchtet sie. Und dann, ich nur noch 27. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch diejenigen, die Gräuel und Lüge tun, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens, des Lammes. Das heißt, die mit dem Namen hineingeschrieben sind, mit dem Buch des Lebens. Was wird dann kein Anteil haben an der Gemeinschaft mit Gott? Alles Unreine. Was ist unrein? Was bedeutet Unreinheit? Woher weiß ich das? Bitteschön, das dritte Buch Mose. In einer vielfältigen, in einer sehr detaillierten, für uns erschreckend detaillierten Weise, wird uns Unreinheit beschrieben. Und diese Bildersprache müssen wir verstehen. Zum Beispiel, warum ist die Frau unrein, wenn sie ihre Tage hat? Warum darf man sie dann nicht berühren? So. Und alles, was sie anfassen, worauf sie sitzt, ist auch alles unrein. Jetzt lebt mal das aus. Wie sieht's aus? Wie ist dein Kalender? Darf ich dich jetzt berühren oder nicht? Ja, nach der Laune. Nee. Versteht ihr das? Aber wieso ist jeder, ich hoffe, wir sind jetzt im Seminar in dieser Art und Weise, hier ist kein Gemeindekontext, ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich so rede, weil das, also in dritte Buch Mose wird es noch konkreter, als ich versuche das zu umschreiben. Wieso ist jeglicher Fluss, Ausfluss Geschlechtsteile von Männern wie Frauen unrein? Ja, bei Männern ist der Samenerguss unrein, sagt bei Frauen ist die Blutung unrein. Das hat was. Warum? Hat Gott das nicht so gemacht? Das sind Schatten und Bilder, was Reinheit und Unreinheit. Darüber muss man kurz nachdenken, zumindest kurz. Und dann sich später Zeit nehmen, mehr darüber nachzudenken. Aber das sind Bilder und Dinge, die über uns deutlich machen, wie stellt Gott uns Reinheit und Unreinheit dar? Und wenn wir es verstanden haben, wenn wir Geistliches deuten, dann darf ich auch die Frauen anfassen, auch in ihren schweren Tagen. Und versteht ihr, was ich meine? Dann, wenn wir das verstanden haben, das Prinzip, das geistliche Prinzip, dann in diesem Verstehen werden wir geheiligt und werden wir gereinigt und dann wir wissen, wie wir mit Dingen umgehen und was wir tun und nicht tun. Wartet. Das ist auch ein geistliches Prinzip. Gedulden. Das ist meine Erfahrung. Ich hab so viele Fragen. Und manchmal denke ich, Herr, ich habe doch Fragen, wieso antwortest du mir nicht? Und mit der Zeit lerne ich, dass der Herr sagt, Wille, bevor ich dir da eine Antwort gebe, musst du erst mal einen Weg gehen. Und wenn du den gegangen bist und diese Dinge verstanden hast, dann wirst du das in einem neuen Licht sehen. Und dann, wenn ich das dir jetzt so sage, dann wirst du sagen, hä? Ja, aber wenn ich dich dahin geführt habe, dann wird es Sinn machen. Und diesen Weg muss man immer wieder gehen. Und bei manchen Erkenntnissen ist das ein Seminar lang, braucht man Zeit. Bei manchen Erkenntnissen ist das jahrelang. Und ich weiß, bestimmte Dinge, da hatte ich die Fragen gehabt. Und das hat mindestens 10 Jahre gedauert, bis dann eine Erkenntnis kam. Und ich dachte, oh Mann, jetzt macht es Sinn. Ja? Ich will nicht einfach nur vertrösten, sondern ich will mit euch grundsätzliche Dinge anschauen und dann den Weg gehen und nicht ohne Grund steht es da und nicht da. Okay? Pause, ja genau. Noch sofort Pause. Ich will noch Kapitel 22, Vers 3 lesen und damit euch in die Pause lassen, okay? In dieser Stadt, in diesem Zelt, in dieser Gemeinde. Schaut mal, was das heißt, was da steht, Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Versteht ihr, warum ich das jetzt noch gelesen habe? Das ist das Ziel. Wir müssen rein sein und heilig sein, sonst können wir dann nicht da sein, wo Gott ist. Aber er heiligt uns und reinigt uns mit dem Ziel, dass wir bei ihm sind, ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und was ist sein Angesicht? Die Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit. Freunde, könnt ihr euch vorstellen, von Angesicht zu Angesicht mit Gott stehen und seine Herrlichkeit schauen? Wenn euch, und sonst werdet ihr heute nicht hier, wenn euch ein kleiner Blick durch die Buchstaben hindurch, die euch schon Freude der Herrlichkeit aus dem Bauch denkt, boah, wie viel mehr ohne Vorhang, ohne irgendetwas, ohne Deutung, ohne einfach von Angesicht zu Angesicht. Das erwartet dich und mich. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Darauf leben wir hin. Eines Tages, da wird kein Fluch mehr sein. Nichts wird es geben, was dich davon trennen kann. Es gibt da nichts, was zwischen dir und Gott stehen kann. Nichts. Oh, nichts. Angefangen von körperlichen bis zu geistlichen Krankheiten und Mächten und Gewalten. Nichts mehr da. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ein Beitrag dazu, das dritte Buch Mose, um das zu entdecken. Okay, Pause.